Kompetenz. Wirkmächtig wurde vor allem die Definition der Kompetenz, wie sie der Erziehungswissenschaftler Franz Weinert im Auftrag der OECD entwickelt hat. Ich lese Ihnen diese Kompetenzdefinition einmal im Original vor, auch wenn sie sprachlich nicht ganz so elegant ist, wie ich es vielleicht gerne formuliert hätte. Kompetenz ist die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. Zitat Ende. Ich hoffe, Sie wissen jetzt, was Kompetenz ist. Es geht also nicht nur um Fähigkeiten und Fertigkeiten. Von Wissen, Erkenntnis und Neugier ist überhaupt nicht mehr die Rede, sondern auch, und dies ist entscheidend, um die Bereitschaften, also um Haltungen. Es geht um die Kontrolle und die Steuerung von inneren Beweggründen. Es geht um die Steuerung willentlicher Intentionen und von sozialem Verhalten. Und dies alles nur mit einem einzigen Ziel: Problemlösungen nutzen zu können, was immer dies auch heißen mag. Was im Kontext bildungsphilosophischer Theoriebildung vielleicht sogar als interessante Wende diskutiert werden könnte, erwies sich allerdings, kaum waren diese Konzepte in die Hände von Didaktikern, empirischen Bildungsforschern, Schulreformern und ministeriellen Bürokratien gelangt, in der Praxis als verheerend. Abgesehen davon, dass sich durch diese folgenreiche und maßgebliche Kompetenzdefinition die Vermutung bestätigt, dass es bei der Entwicklung und Überprüfung von Kompetenzen immer auch um den Zugriff auf das Innere eines Menschen und die damit verbundenen Formen von Bereitschaft geht, waren dadurch zwei wesentliche Gesichtspunkte der Kompetenzorientierung festgelegt. Alles dient dem Lösen von Problemen und muss deshalb als eine Form von Handlung beschrieben werden. Und alles Problemlösen ist nur dann sinnvoll, wenn es erfolgreich eingesetzt und genützt, also auf konkrete Situationen angewandt werden kann. Denn nun muss alles, was in einem Lern- und Unterrichtsprozess geschehen kann, als Aktivität der Lernenden beschrieben werden und alles, was in einem Unterrichts- und Lernprozess thematisiert werden kann, muss anwendungsorientiert und mit dem Nachweis der Nützlichkeit erfolgen. Dass es womöglich auch Ziel eines Lernprozesses sein könnte, eine vermeintliche Selbstverständlichkeit überhaupt erst einmal als Problem zu erkennen, kommt diesem Konzept nicht mehr in den Sinn. Da Kompetenzen also nur noch als operationalisierbare Tätigkeiten beschrieben werden dürfen, begann für die Autoren der kompetenzorientierten Curricula die Suche nach den entsprechenden Verben. Denn einfach einen Stoff, eine Sache, eine Aufgabenstellung, ein Thema als Gegenstand eines Unterrichts zu benennen, war von nun an verboten. Ich weiß nicht, ob Sie schon jemals einen kompetenzorientierten Lehr- oder Studienplan in Händen hatten. Die jetzt vorliegenden kompetenzorientierten Lehr- und Studienpläne sind nicht nur Ausdruck meines Erachtens abstruser fachlicher und didaktischer Konzepte, sondern auch ein vorläufiger Tiefpunkt im Hinblick auf sprachlichen Ausdruck und Stil. Kein Mensch mit Sprachgefühl kann solche Curricula lesen, ohne in eine tiefe Depression zu verfallen. Oder wie anders soll man auf Formulierungen dieser oder ähnlicher Art reagieren? Über Lesefähigkeiten verfügen. Lebendige Vorstellungen beim Lesen von Texten entwickeln. Schreibabsicht klären. Inhalte, das ist kein Fehler von mir, sondern steht wirklich in diesem Lehrplan, Inhalte verstehend zuhören. Ich hoffe, Sie machen das jetzt. zu Texten Stellung nehmen. Bei der Beschäftigung mit Texten Sensibilität und Verständnis für Gedanken und Gefühle und zwischenmenschliche Beziehungen zeigen. Texte auf Wirkung überprüfen. Lernergebnisse präsentieren. Nebenbei, also jetzt en passant eingeflochten, das muss ja alles dann überprüft werden können. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie überprüfe ich, ob ein Schüler seine Sensibilität für einen Text und die damit verbundenen Gefühle zeigt. Zeigen. Ja? Aufzeigen ist ja nicht damit gemeint. Das Schöne daran, diese Beschreibungen geben keine Auskunft, wann und unter welchen Bedingungen solch eine Kompetenz zufriedenstellend zur Schau gestellt wurde. Wann und wie zeigt denn ein Schüler Sensibilität angesichts eines literarischen Textes? Wenn er bekundet, betroffen zu sein? Wenn er sagt, dass es ihm selbst schon einmal ähnlich ergangen sei? Wenn ihn das Gelesene an seine Familie oder Freunde erinnert? Wenn er zugibt, dass das alles nicht sein Problem sei? Dass dort, wo darüber hinaus in diese Kompetenzorientierung gesellschaftspolitische Zielsetzungen eingeschmuggelt werden, alles in blanke Ideologie umschlagen muss, versteht sich von selbst. Was sonst verbirgt sich etwa hinter folgendem Punkt des österreichischen Lehrplans für die Oberstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen? Zu sprachkritischen Diskursen, feministische Sprachkritik, politisch korrekte Sprache beitragen. Unter dem Titel Kompetenz und den damit verbundenen Versprechen objektiver Bildungsstandards und ihrer Messbarkeit hat sich nämlich eine bisher noch nie gekannte Subjektivität und Beliebigkeit in die Unterrichtspraxis eingeschlichen, bei gleichzeitiger exzessiver Ausdehnung des damit verbundenen bürokratischen Aufwandes. Und das erklärt, warum die Verben, mit denen angeblich Kompetenzen exakt beschrieben werden, sich für eine Grundschule und für eine Sekundarstufe 2 in nichts voneinander unterscheiden. Auch der Grundschüler reflektiert sein Verhältnis zur Sprache, genauso wie der Abiturient. Und es bleibt dem Lehrer überlassen, festzustellen, wann, wer, wie, in welcher Situation, unter welchen Bedingungen sein Verhältnis zur Sprache nun auf welchem Kompetenzniveau angemessen reflektiert hat. Ein Beispiel aus Österreich. Die Grundkompetenzen des Philosophieunterrichts in Österreich, das liegt mir natürlich besonders nahe, oder geht mir besonders nahe, die Grundkompetenzen des Philosophieunterrichts in Österreich für allgemeinbildende höhere Schulen heißen wahrnehmen, verstehen, analysieren und reflektieren, argumentieren und urteilen, sich orientieren und handeln. Dass diese Kompetenzen identisch sind mit jenen, die im Religionsunterricht vermittelt werden sollen, überrascht nicht. Es ist ja alles eins. Sieht man allerdings genauer hin, erwerben Schüler im Philosophieunterricht zum Beispiel eine phänomenologische Kompetenz, die allerdings nicht darin besteht, dass sie eine Ahnung von der philosophischen Richtung der Phänomenologie, wie sie Edmund Husserl im 20. Jahrhundert entwickelt hat, bekommen sollen, sondern sie sollen in den Stand gesetzt werden, eigene Bewusstseinszustände mitzuteilen. An solch eine Philosophiestunde, in der Bewusstseinszustände, und zwar sogar eigene, mitgeteilt werden, möchte man ernsthaft gar nicht denken. Aber immerhin, diese Stunde wird wohl die immer wieder eingeforderte Selbstkompetenz der Jugendlichen stärken. Stutzig könnte man allerdings werden, wenn nun auch eine dekonstruktivistische Kompetenz vermittelt werden soll. Abgesehen von der vielleicht bekannten Frage, ob die großen Dekonstruktivisten wie Jacques Derrida im Besitz dieser Kompetenz gewesen waren, verbirgt sich, so entnehme ich dem offiziellen Lehrplan, dahinter die Aufforderung an die Halbwüchsigen, kreativ mit vorgegebenen Materialien umzugehen und dabei Neuartiges zu kreieren. Dekonstruktivistische Kompetenz. Die Praxis der Unbildung schreckt vor nichts zurück. Solche Kompetenzen, das ist das Schöne an ihnen, lassen sich tatsächlich für jeden Gegenstand beliebig generieren und vermehren. Der neue Lehrplan 21 unseres Nachbarlandes Schweiz schreibt für die Grundschule 4.500 Kompetenzen vor. Für den Philosophieunterricht, also nicht für die Grundschule, für den Philosophieunterricht zum Beispiel ist das Konzept maßgeblich, das die Philosophin Anita Rösch, ebenfalls in Anlehnung an die Niveaustufen des europäischen Referenzrahmens Sprachen, entworfen hat und das neben den oben genannten Grundkompetenzen bis zu 40 Teilkompetenzen kennt, die fein säuberlich zu einer Kompetenzpyramide aufgetürmt, an der Basis die Reflexionskompetenz und an der Spitze die unvermeidliche Handlungskompetenz nennt. Man kann nur hoffen, dass es noch Philosophielehrer gibt, die sich mit dem Denken begnügen und auf das Handeln großzügig verzichten. Dazwischen, zwischen Reflexionskompetenz und Handlungskompetenz, findet man dann zum Beispiel auch die interkulturelle Kompetenz und die Konfliktlösungskompetenz. Was Letztere betrifft, hätte ein Blick in das wunderbare Buch Kampfplätze der Philosophie von Kurt Flasch, die Autorin dieses kompetenzorientierten Studienplans, vielleicht dazu bringen können, zumindest für den Philosophieunterricht nicht nur eine Konfliktlösungs-, sondern auch eine Konfliktverschärfungs- oder Konfliktzuspitzungskompetenz einzufordern. Der Satz, mit dem ich versuche, dann diese Kompetenz auf den Punkt zu bringen, oder der Absatz, lautet dann folgendermaßen. Ah, das muss ich noch vorlesen. Das ist zu nett. Die Kompetenzorientierung beschränkt sich allerdings nicht mehr nur auf die Lehrpläne der Grund- und weiterführenden Schulen. Sie hat längst auch die universitäre Lehrerausbildung, ja die Universitäten insgesamt ergriffen. So wird im Zuge der Umstellung der Lehramtsstudien auf das unselige Bologna-Modell sowohl in Deutschland als auch in Österreich eine Konzeption dieser Studien verlangt, die pädagogischen, sozialen und didaktischen Kompetenzen einen Vorrang gegenüber der fachlichen Qualifikation zuerkennt. Während in solchen Konzepten und Plänen wieder einmal viel von pädagogischer Handlungskompetenz, Sozialkompetenz und vor allem von Selbstkompetenz die Rede ist, Letztere, Sie fragen sich sicher, was ist Selbstkompetenz? Wann sind Sie selbstkompetent? Sie sind dann selbstkompetent, wenn Sie Selbstbetroffenheit wahrnehmen können, bei der es auf permanente Selbstaufmerksamkeit, Self-Monitoring, ankommt. Gleichzeitig mit diesen Kompetenzen wird allen Ernstes gefordert, dass die überdimensionierte Ausbildung in den fachwissenschaftlichen Grundlagen zugunsten dieser Kompetenzen reduziert werden soll. Auch die Wissenschaft selbst, wie sie zumindest an Universitäten betrieben und gelehrt wird, muss sich dem Druck der Kompetenzorientierung beugen. Zumindest die Hochschuldidaktik setzt ganz auf diese neue Mode mit zum Teil skurrilen Ergebnissen, deren Unterhaltungswert nicht gering veranschlagt werden dürfte. So kommt eine Delphi-Studie zur Frage der Kompetenzorientierung an Hochschulen zu dem Ergebnis, dass für Lehre, Prüfung und akademische Selbstverwaltung, für das, was ich tagtäglich tue, mindestens 30 Kompetenzen erforderlich sind. Darunter, man glaubt es kaum, und das ist wahr, Kompetenzorientierungskompetenz. Aber auch Prüfungskompetenz ist gefragt, genauso wie, und das sind lauter Zitate aus offiziellen Schriften, genauso wie Innovationskompetenz und Durchhaltevermögenskompetenz. Durchhaltevermögenskompetenz. Vor allem letztere, so ist zu vermuten, wird bald hoch im Kurs stehen, geht die Entwicklung weiter wie bisher. Zukünftige Bildungsforscher, die ihren Beruf ernst nehmen, werden in der Umstellung auf die Kompetenzorientierung vielleicht den Sündenfall unserer Epoche sehen, die Praxis der Unbildung schlechthin, und womöglich zur Einsicht kommen, dass Kompetenz genau das bedeutet, was der Philosoph Odo Marquardt schon vor Jahren manchen kompetenten Vertretern seiner eigenen Zunft unterstellt hatte. Sie seien für nichts zuständig, zu manchem fähig und zu allem bereit. Aber vielleicht ist es genau das, was intendiert ist. In der Kompetenzorientierung zeigt sich die Praxis der Unbildung in ihrer hypertrophen Gestalt. Stichwort Kompetenzen, da möchte ich Ihnen nur als sozusagen als Anregung den ersten Absatz vorlesen aus dem letzten Kapitel, die Tränen der Muse über die Schönheit des Nutzlosen. Es ist gespenstisch. Jugendliche, die heute im Gymnasium den Geschichtsunterricht besuchen, weisen am Ende eine nahezu endlose Liste von Kompetenzen auf, die sie angeblich im Laufe dieses Unterrichts erworben haben. Geschichtsunterricht. Früher hätte man gesagt, was weiß der von Geschichte? Kann der die Geschichte des Römischen Reiches oder Großbritanniens, die Geschichte des sozusagen britischen Weltreichs oder wenigstens die Geschichte Österreichs irgendwie erzählen? Nein, darum geht es nicht. Sie weisen am Ende des Unterrichts folgende Kompetenzen auf. Sie können, und auch das sind jetzt wörtliche Zitate, ich habe nichts dazu erfunden, aber ich gebe zu, auch nichts ausgelassen. Sie können feststellen, bezeichnen, skizzieren, schildern, aufzeigen, wiedergeben, aufzählen, zusammenfassen, lokalisieren, darlegen, definieren, untersuchen, begründen, nachweisen, charakterisieren, einordnen, erläutern, gegenüberstellen, widerlegen, herausarbeiten, gliedern, übertragen, anwenden, darstellen, Stellung nehmen, entwerfen, entwickeln, diskutieren, überprüfen, prüfen, gestalten, formulieren, verfassen, kritisieren. Clio, die Muse der Geschichtsschreibung, konnte nur eines: erzählen. Diese Fähigkeit kommt im umfangreichen Kompetenzkatalog für das Fach Geschichte nicht mehr vor. Und dies aus gutem Grund. Erzählen gilt nämlich lediglich als reproduktiver Akt, der keinen besonderen Mehrwert für die Entwicklung historischer Kompetenzen, was immer das bedeutet, aufweist. Mit anderen Worten, Clio, die Muse, hätte bei einer rezenten Reifeprüfung keine Chance. Über Kompetenzniveau 1 käme sie nie hinaus und das ist zu wenig. Ihr blieben nur die Tränen. Auch den anderen Töchtern der Mnemosyne, also der Erinnerung, ginge es unter den aktuellen Bildungsbedingungen nicht besonders gut. Jetzt gehe ich so alle Musen durch und was sie heute noch bedeuten. Denn die Tragödie Melpomene spielt hier ebenso wenig eine Rolle wie der Tanz der Psychore. Die Komödie Thalia ist zur Spaßkultur verkommen. Die Lyrik Euterpe wird als exzentrisch oder als Schikane empfunden. Die Liebesdichtung Erato mag in der Popkultur zwar Triumphe feiern, die Oen der Sappho gelten jedoch nicht als besonders zeitgemäß. Das Besingen und Rühmen, Polyhymnia, ist höchst verdächtig. Selbst die Redekunst, die Wissenschaft und die Philosophie, verkörpert durch die Muse Calliope, werden ja nur noch geduldet, wenn sie einen Beitrag zur Kompetenzorientierung für den Alltag liefern können. Bliebe der ehrfurchtsvolle Blick empor zum bestirnten Himmel, Urania, Aber dieser Blick erschüttert uns nicht mehr, wie noch Immanuel Kant, sondern wichtiger als die Sterne am Himmel, die wir ohnehin wegen der Lichtverschmutzung nicht mehr sehen, sind für uns die Satelliten, die unsere Handyortung steuert. So viel zum Schicksal der Musen heute, die ich dann im Laufe dieses Kapitels noch weiter entfalte. Und jetzt als sozusagen Abschluss, ich hoffe, das amüsiert Sie auch ein bisschen, zumindest habe ich das an Ihrer ersten Reaktion schon entnommen, einige Absätze aus dem Kapitel über PowerPoint. PowerPoint-Karaoke, die Destruktion von Bildung durch ihre Simulation. Es ist gespenstisch. Auf einer Leinwand ist eine wilde Abfolge von Bildern, Texten, Diagrammen und Objekten zu sehen. Pfeile erscheinen, verweisen auf etwas und verschwinden wieder. Sprechblasen tun sich auf und schließen sich. Und davor steht ein junger Mensch mit einem Mikrofon in der Hand oder einem Headset um die Ohren und redet sich die Seele aus dem Leib um das, was zu sehen ist und was er zuvor noch nie gesehen hat, vor einem lachenden, johlenden, klatschenden oder auch nur gelangweilten Publikum mit einem sinnvollen, witzigen, pointierten oder nur missglückten Kommentar zu versehen. PowerPoint-Karaoke. Das gibt es wirklich. Was im Jahr 2006 als Aktion der Künstlergruppe Zentralen Intelligenzagentur begann, um ironisch die Praxis, zu schlechten Folien schlechte Vorträge zu halten, auf die Spitze zu treiben, hat sich mittlerweile als Segment der leicht gehobenen Unterhaltungskultur etabliert. In einer Bar in Neukölln in Berlin finden sogar jährlich deutsche Meisterschaften in PowerPoint-Karaoke statt. Wo es also darum geht, aus dem Stegreif zu einer Abfolge von Folien irgendwas zu erzählen. Ja, man weiß vorher nicht, was für Folien einem vorgelegt werden. Das ist der Point daran. Ja. Das weniger Komische als Tragische daran, die Wirklichkeit hat ihre Persiflage längst überboten. Die an Schulen und Universitäten, bei Kongressen und Tagungen, bei Fortbildungen und Veranstaltungen aller Art, omnipräsente, geliebte und geforderte PowerPoint-Präsentation, die sowohl in Deutschland als auch in Österreich mittlerweile auch eine Matura-Frage ersetzen darf, also man kann eine Matura-Frage dadurch ersetzen, dass man eine PowerPoint-Präsentation vorlegt, die längst alle akademischen und nicht-akademischen Darstellungs- und Vermittlungsformen, von der freien Rede bis zum Lichtbildervortrag, von der akademischen Vorlesung bis zur schulischen Redeübung und dem seminaristischen Referat abgelöst hat, ist in der Regel von ihrer Karikatur nicht mehr zu unterscheiden. Eine Marginalie, gewiss. Und die kritischen Anmerkungen zu dieser neuen Kultur- und Präsentationstechnik, die zu Beginn dieser Entwicklung hier und da zu hören gewesen waren, sind mittlerweile längst verstummt. Die fundamentale Kritik, die etwa der amerikanische Informatiker Edward Tufte Ende des vorigen Jahrhunderts an der damals neuen Präsentationstechnik übte, ist längst vergessen. Dass PowerPoint, wie Tufte formulierte, dumm mache, weil es Informationen in gefährlicher Weise vereinfache und die Adressaten mit einer Unzahl dieser simplen Folien so überschüttet werden, dass vom Verständnis nicht mehr die Rede sein kann, markierte zwar eine durchaus pointierte Position in einem medienkritischen Diskurs, allerdings ohne, dass sich daraus Konsequenzen für die Praxis ergeben hätten. PowerPoint ist überall und wird von Kindesbeinen an verwendet. Das Vorbereiten und Exekutieren einer Präsentation gehört zu jenen Kompetenzen, von denen die Bildungsplaner annehmen, dass sie nicht nur unverzichtbar sind, sondern auch alle anderen bisherigen Formen der Darstellung und Vermittlung überflüssig machen. PowerPoint ist das Symptom einer Entwicklung, die die Technisierung und Medialisierung des Bildungswesens von Anfang an begleitet und die sich vor allem in den Glauben ausdrückt, dass beliebige Defizite ganz einfach durch Technisierung gelöst werden können. Sie erinnern sich, der Einzug des Fernsehens, des Videorekorders, programmierter Lernsoftware, des Overhead-Projektors, des Laptops und des Smartphones in den Unterricht waren stets von dieser Überzeugung begleitet. Jetzt wird alles anders, Jetzt sind die Probleme, die schlechte Lehrer verursachen, ebenso gebannt wie die Abhängigkeit von der Zufälligkeit einer Person oder Situation. Nun können alle alles auf dieselbe Art und Weise lernen, reproduzieren und Darstellung. Seit den 1950er Jahren geistert die Vorstellung durch die moderne Didaktik die Automatisierung der Lehre durch Lernmaschinen aller Art werde dazu führen, dass die starren Bildungsinstitutionen aufgebrochen, Hierarchien und Lehrpläne überflüssig und endlich jeder so gut wie alles selber lernen kann. PowerPoint ist für solch eine Hoffnung ein Beispiel, allerdings mit einem besonderen Point. Denn diese Technik befördert nicht das selbstständige und autonome Lernen, sondern zeigt, wie jeder lehren kann. All das, was im Sinne etwa der klassischen Rhetorik zur eher mühsamen Ausbildung des Redners gehörte und nur wenig vorbehalten blieb, erledigt sich nun im Handumdrehen. Jedes Kind kann jetzt eine ansprechende Präsentation anbieten, basale Kenntnisse im Umgang mit einer sich im Prinzip selbsterklärenden Software genügen. PowerPoint scheint all jene Vorzüge zu vereinen, die Didaktiker, Trainer und Experten für Kommunikationen aller Art immer schon empfohlen und propagiert hatten. Sie kennen das. Sei anschaulich. Sprich mehrere Sinneskanäle an. Strukturiere Informationen. Unterstreiche die wichtige Botschaft. Verdeutliche Beziehungen durch grafische Elemente. Benutze mehrere mediale Ebenen. Zeige Bilder. Dynamisiere die Darstellung. All diese Imperative lassen sich durch die Software problemlos realisieren. Und so kommt es, dass Tag aus, Tag ein weltweit ungezählte Präsentationen in Schulen und Universitäten, in Unternehmen und bei Konferenzen, bei Besprechungen und Podiumsdiskussionen, bei Bewerbungsvorträgen und in der Erwachsenenbildung, in Kindergärten und Altersheimen ablaufen, bei denen bewegte Pfeile auf etwas verweisen, zu jedem Namen ein Gesicht eingeblendet wird, noch die einfachsten Daten als buntes Balken- oder Tortendiagramm erscheinen, wichtige Begriffe und Phrasen in roter Schrift aufleuchten und am Ende wie das Amen im Gebet an der Leuchtwand der Satz erscheint. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Guten Abend, mein Name ist Gerhard Puschnick. Ich unterrichte leider nicht am Schiller-Gymnasium, sondern nur am Gymnasium Schillerstraße. Also wir kommen über einen Umweg des Straßennamens zu unserer Schule. Ja, es tut mir fast ein bisschen leid. Herr Lissmann, nach 8 Jahren Theorie der Umbildung haben Sie eine doch sehr amüsante, brillante Streitschrift nachgereicht. Was hat dazu geführt? Was waren Ihre Motive? War es vielleicht Wut? Vielleicht auch ein bisschen Zorn dabei?
Also ich würde es jetzt nicht so sehen, dass ich diese Streitschrift, die Praxis der Umbildung, der Theorie der Umbildung nachgereicht hätte, sondern man wird ja vor allem als Philosoph immer mit dem Vorwurf konfrontiert, naja, das ist jetzt die Theorie, aber wo ist die Praxis? Ja? Und ich wollte einfach sozusagen zeigen, dass ich sehr wohl auch sozusagen die Praxis in den Blick bekommen kann. Allerdings ist es natürlich nicht so, wie das oft gefordert wird, schöne Theorie und jetzt machen wir endlich auch eine gute Praxis draus. Sondern mich hat interessiert, wie sich das, was ich theoretisch vermutet hatte in dieser Theorie der Umbildung, die 2006 erschienen ist, wie sich das dann tatsächlich im praktischen Bildungsleben niederschlägt. Und der Hintergrund war natürlich schon die Erfahrung, die ich in diesen 8 Jahren, die seitdem vergangen sind, gemacht habe. In diesen 8 Jahren hat eine Universität in die Bologna-Reform gegriffen und man hat gesehen oder man sieht oder man kann sehen, welche Veränderungen sich dadurch ergeben haben. In diesen 8 Jahren sind mehrere PISA-Durchläufe zu bewältigen gewesen und die ganzen Debatten darum waren natürlich sehr, sehr inspirierend. In der einen oder anderen Richtung in diesen 8 Jahren haben neue Technologien sich flächendeckend durchgesetzt. Und die Frage, wie wir mit diesen neuen Medien, Präsentationstechniken, Internet und dergleichen mehr umgehen, ist natürlich relevant. Und in diesen 8 Jahren haben natürlich Diskurse stattgefunden oder Beobachtungen stattgefunden. Etwa das vorhin angesprochene Problem des funktionalen Analphabetismus, die auch mich natürlich dazu gebracht haben, darüber nachzudenken, was sind das eigentlich für Phänomene, was sind die Ursachen dieser Phänomene und was bedeutet das, wenn wir in unserer alltäglichen Bildungspraxis ständig mit solchen Fragen und Phänomenen konfrontiert sind. Das heißt, man kann das sehr wohl sozusagen auch als einen Erfahrungsbericht lesen. Ich würde aber meine Grundstimmung, das werde ich oft gefragt, denn jemand streitet nur, weil er sozusagen eine Wut hat. Ja, ich bin kein Wutbürger, ja, wirklich nicht. Ich habe auch keine Wut. Ja. Wie ich schon angedeutet habe, finde ich Streiten, der Streit, Polemos, ist nach Heraklit der Vater aller Dinge. Ja. Also Streiten ist für einen Philosophen eine lustvolle Betätigung, ja, eigentlich das Wesentliche, worum es ihm geht, die Auseinandersetzung. Einfach um Fragen zu klären, Erfahrungen auch zu analysieren und zu klären. Das heißt, es ist weniger die Wut, sondern eine Mischung, würde ich sagen, schon aus Verwunderung. Ja, ich zeige mich schon verwundert, wie Dinge, die einerseits mit dem Alltagsverstand betrachtet, aber auch wenn man es kritisch analysiert, so aus meiner Perspektive also wirklich paradox, absurd, bis hin zur Unsinnigkeit sind. Ja? Wie das ganze Kompetenzgerede, wie sich das widerstandslos durchsetzen kann, wie das eine Gläubigkeit erzeugt, wie das früher nur ganz, ganz auch militärisch starken Religionen möglich war, zu erzeugen, wie sozusagen jede Form von Kritik nicht nur nicht geäußert wird, sondern man selbst eine Zäsurschere im Kopf hat und sich denkt, da wird schon was dran sein, da sage ich lieber nichts, auch wenn es all meinen Erfahrungen entspricht, gerade hinter vorgehaltener Hand. Wird gesagt, hast du jetzt, bist du jetzt schon bei Kompetenz 3421 angelangt, in der 3. Klasse Volksschule oder Universitäten, also diese ECTS-Regelung ist ja wirklich der blanke Wahnsinn, aber öffentlich formulieren, öffentlich sagen, darüber diskutieren, tut man nicht mehr. Und das sind so Phänomene, die erstaunen mich einfach. Also die urphilosophische Haltung ist ja das Erstaunen, ja, über diese Dinge, und dieses Erstaunen wollte ich einfach zum Ausdruck bringen. Nehmen wir es mal so. Ja.
Genau. Ich bin da auch oft erstaunt eigentlich, wie wenig auch aus dem universitären Bereich sich hier zu Wort melden. Sie haben PISA-Testungen kritisiert, auch die methodisch. Sie nehmen die Kompetenzorientierung gekonnt, ich wollte schon fast sagen kompetent, auseinander. Hat solche Strömungen, wie soll ich sagen, Erscheinungsformen nicht zu anderen Zeiten auch schon gegeben?
Ich meine, Bildung ist natürlich immer schon ein gesellschaftspolitisch hochbrisanter Prozess gewesen. Und man muss natürlich immer, wenn man aktuelle Bildungsreformtendenzen kritisiert, sich immer so ein bisschen auch schon den impliziten Vorwurf mit dem Vorwurf auseinandersetzen, dass man nicht die Vergangenheit verklärt. Ja? Man braucht nur Humboldt sagen und sofort steht man im Verdacht, zurückzuwollen zum humanistischen Gymnasium. Ja? Nun finde ich es an sich nicht schlecht, dass es auch heute noch vielleicht junge Menschen gibt, denen man eine bestimmte Begeisterung für Altgriechisch und Latein beibringen könnte. Ich glaube auch, dass einen das nicht lebensuntüchtig macht. Ich weiß nicht, was lebensuntüchtig daran sein soll, dass jemand weiß, was Demokratie und Republik wirklich bedeuten, die Worte und ihrer Geschichte nach oder solche Dinge. Aber sei es drum, darum geht es nicht. Ja, es geht mir jetzt nicht darum, dieser Gegenwart sozusagen eine verklärte Vergangenheit gegenüberzustellen, sondern es geht mir schon, man kann sagen, auf der einen Seite um eine gewisse Gewinn- und Verlustrechnung. Ja, natürlich verändern wir uns immer, aber jede Veränderung bedeutet auch Verluste, die man wenigstens benennen sollte. Und auf der anderen Seite stört mich ganz besonders, wenn diese Veränderungen in sich selbst widersprüchlich sind. Das habe ich versucht aufzuzeigen an einigen Beispielen. Und zweitens das Gegenteil von dem bewirken, was sie bewirken wollen. Ja? Ich werde da wohl sozusagen feststellen können, oder man muss doch feststellen, wenn ich sage, ich habe eine Reform mit dem Ziel, das Bildungsniveau zu heben, und nach 10 Jahren Reform kann ich sagen, das Bildungsniveau ist gravierend gesunken, dann kann ich doch nicht einfach so weiter tun, als wäre nichts. Ein Arzt, der sagt, ich will sie jetzt therapieren, und in 10 Jahren bin ich kränker denn je, und dann sagt man, da haben wir noch zu wenig von diesem Medikament, nehmen wir das noch weiter in einer verstärkten Dosis, da wird man dann schleunigst den Arzt wechseln. Ja? In der Bildung macht man aber genau das Gegenteil, nicht? Dass man macht eine Reform, man kommt drauf, das Ergebnis ist nicht gut, was sagt man mehr von dieser Reform? Ja? Und da denke ich, sollte es doch möglich sein, Stoppschilder aufzustellen und nach anderen Wegen zu suchen, wenn es auf diese Art und Weise nicht geht. Ich kritisiere auch diese, oder auch das ist mir ein Dorn im Auge, diese Tendenz, wenn man merkt, es ist in die falsche Richtung gegangen, es kommt nicht das heraus, was man wollte, dass man dann dafür euphemistische Umdeutungen findet. Ja, man möchte allgemeine Lesefähigkeit haben, beim nächsten Lesetest kommt heraus, es können weniger denn je lesen. Was sagt man? Naja, also das haben sie gerade nicht lesen können, aber sie spielen doch ganz gern mit ihrem Computer, auch das ist eine Form von Kompetenz. Ja? Das heißt, man deutet also ganz bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten um nicht zu gestehen zu müssen, dass vielleicht etwas in die falsche Richtung gegangen ist, obwohl ich, was das betrifft, nicht unbedingt der große Kulturpessimist bin. Ich glaube auch nicht, dass generell das österreichische Schulsystem schlecht ist. Ganz im Gegenteil, wir müssen eher schauen, dass das, was gut an ihm ist und noch immer gut ist, auch erhalten und weiterentwickelt werden kann. Es wird sehr oft schlecht geredet. Ich habe auch nie Panikattacken bekommen, weil Österreich bei den PISA-Tests nur im Mittelfeld lag. Wer sich ein bisschen genauer mit PISA-Tests beschäftigt hat, weiß, dass das weder eine Katastrophe noch besonders erstaunlich war, wenn die unter den sozusagen Kandidaten, die für den PISA-Test ausgesucht waren, Österreich ehrlich, wie wir halt normalerweise sind, tatsächlich so ein repräsentativer Querschnitt durch die 15-Jährigen ausgewählt wurde, mit allem, was halt diesen Querschnitt ausmacht, inklusive Jugendliche mit Migrationshintergrund, die erst 3 oder 4 Monate in Österreich waren, kein Wort Deutsch gesprochen haben, während andere Länder, zum Beispiel die PISA-Testsieger, systematisch alle Legastheniker vorher schon ausgeschieden haben, am Test teilzunehmen, dann wundert einen das relativ wenig, was hier passiert ist. Aber die Lust, ja, ich habe in Vorbereitung etwa zu einer Diskussion über diese Bildungsfragen mit den von mir so kritisierten Bildungsexperten mir die österreichischen PISA-Testergebnisse nochmal genau angesehen, ja, und gesehen, dass bei allen PISA-Tests lag Österreich, wenn man den Durchschnittswert nimmt, immer über den OECD-Durchschnitt, immer über dem Durchschnitt. Ja. Kein Spitzenplatz, immer im Durchschnitt. Und ich habe das dann gesagt in dieser Diskussion und sofort kam der Aufschrei, nein, wir sind ganz schlecht, wir sind ganz unterdurchschnittlich, wir sind irgendwo dort, wo Albanien und Mexiko und Türkei sind, wir sind ganz schlecht. Ja. Das heißt, diese Lust, dass es so schlecht ist, was hier passiert, ist ja wahnsinnig groß, vor allem bei Ex-Politikern. Ja. Solange sie Politiker waren, wir haben noch einen anderen Ex-Politiker, der ein großer Bildungsexperte ist, Sie kennen Hannes Androsch, den ich nicht erwähnt habe in dem Buch, weil ich habe nur Dinge erwähnt, die ich auch zitieren kann. Und nachdem es kein bildungstheoretisches oder bildungspolitisches Buch von Hannes Androsch gibt, kann ich es nicht zitieren. Ja. Es gibt ja nur sozusagen sein Engagement, aber Engagement ist nicht zitabel. Es ist ehrenwert, aber nicht zitabel. Und auch hier sozusagen zeigt sich diese Lust des Schlechtmachens. Und ich denke, wir brauchen hier wirklich einen nüchternen Blick. Ja, einen nüchternen Blick, der die Vorzüge kennt, übrigens auch ganz wesentlich, was sehr selten, wir diskutieren immer so, als würde Bildung darin bestehen, sozusagen dieser geradlinige Weg von Kindergarten über die Matura zum Bachelor, und das gäbe es sonst keine Bildungsverläufe von jungen Menschen. Vor allem ist uns erst im Zuge der Krise seit 2008 aufgefallen, dass wir ein höchst leistungsfähiges, duales Bildungssystem haben, um das andere Länder uns mittlerweile auch ziemlich beneiden. Das heißt also hier nüchterner Blick, wo sind wirklich die Schwächen und dann vor allem, was sind die Ursachen der Schwächen? Stichwort, nur ein Beispiel, Stichwort Analphabetismus. Ja. Das wird auch immer so getan, als wäre es das kollektive Schulversagen, ja, als wären wir nicht fähig, junge Menschen lesen und schreiben beizubringen. Und ich glaube auch nicht, dass sozusagen die Migrationsfrage die entscheidende Frage ist. Ja. Es trifft nur einen Teil von Migranten übrigens, die wirklich hier Schwierigkeiten haben, anderen gar kein Problem, sowohl die Sprache zu lernen als auch lesen zu lernen. Aber ich sehe zum Beispiel schon ein Problem darin, dass ich glaube, dass verschiedene Formen der Lesedidaktik und Schreibdidaktik nicht die richtigen sind, die in der Volksschule gelernt werden. Ja? Ich halte nichts von der Methode, schreib wie du sprichst. Ich halte das für eine Katastrophe. Ich halte nichts davon, lesen, ich habe mir Lesebücher angeschaut, ja? Lesen dadurch oder Lesekompetenz dadurch vermitteln zu wollen und überprüfen zu wollen, indem ich sozusagen den Leseakt zu einem ständigen Überprüfungsakt mache. Ja? Ich habe Lesebücher gelesen, da liest man einen Text, ja, und nach dem ersten Absatz, nach dem zweiten Absatz kommen 4 Kontrollfragen. Ich verstehe schon die Intention, ja, dass der Schüler konzentriert sein soll, dass ich das merken soll, was er gelesen hat, oder gleich mehr. Aber ehrlich gesagt, wenn ich einen Text lese und dann lese ich einen Absatz und dann kommt schon, kannst du dich noch erinnern, wie ist die Schwester der Hauptfigur? Wann ist es nicht? Also das ist der negative Effekt von PISA. Eine PISA stellt solche dümmlichen Fragen. Ja? Das war ein Lesebuch für die 4. Klasse Unterstufe, Textausschnitte aus Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Nach den ersten 2 Absätzen, ja, wie ist das Schiff, das Robert Crusoe bestieg? Ja? Wann hat er das Schiff bestiegen? Ja, an welchem Tag? Ja? Lauter solche Fragen, wo ich gesagt, ich das auch nicht mehr gewusst. Man liest doch, was so spannend ist, wie es weitergeht, aber muss ich jetzt genau wissen, welcher Tag das war. Und diese völlig kontextlosen, angeblich verständnisheischenden, aber in Wirklichkeit den Lesefluss zerstörenden Fragen, glaube ich, befördern nicht das Lesen, sondern machen mich wahnsinnig unlustig auf dieses Lesen.
Ein bisschen unterbrechen, sonst haben die Zuhörer nichts mehr zu lesen dann. Ja. Ich meine, die Bildungskatastrophe, liegt es wirklich an PISA, die konstruiert, wie Sie das auch schreiben? Die Lehrerinnen an den Schulen empfinden das ja auch oft so. Oder ist das die österreichische Seele oder woher kommt das? Also dieses Empfinden im Alltag auch.
Was verstehen Sie jetzt unter Bildungskatastrophe? Also ich habe die These, also ich vertrete eher die These, dass Bildungskatastrophen sozusagen künstliche Konstrukte sind, um ganz bestimmte Ziele politisch durchsetzen zu können, ganz bestimmte Intentionen politisch durchsetzen zu können. Ja? Man baut einen riesigen Proband auf, PISA, sagt, das Ergebnis ist eine Katastrophe und jetzt müssen wir das und das und das tun, obwohl sich nichts davon aus PISA logisch ableitet. Ja? Ich erinnere nur an die wahnsinnig leidige Debatte, ja? Gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen. Ich weiß nicht, wie irgendjemand aus PISA, aus den PISA-Ergebnissen, man kann aus guten Gründen für diese gemeinsame Schule sein. Es gibt auch übrigens gute Gründe dagegen. Ja? Mhm. Darf man heute kaum noch sagen, aber es gibt Gründe dagegen. Aber wie auch immer, es gibt Argumente. Aber eines kann man sicher nicht aus den PISA-Ergebnissen ableiten, was ja viele tun, dass eine gemeinsame Schule der 10. bis 14-Jährigen besser wäre. Aus dem einfachen Grund, es gibt viel zu wenig Vergleich, weil es nur noch 4 Länder in Europa gibt, die keine gemeinsame Schule haben. Das heißt, alle anderen Länder haben diese gemeinsame Schule. Von diesen anderen Ländern liegen 6 vor uns und 48 hinter uns. Ja? Das heißt also, 48 Länder, die schlechter abschneiden als Österreich, haben die gemeinsame Schule der 10 bis 14-Jährigen. Wenn die gemeinsame Schule tatsächlich sozusagen jeden verbessern würde, müsste Österreich, Deutschland und die Schweiz ganz am Ende sein und alle anderen vor uns. Dann würde ich sagen, okay, das ist ein eindeutiger Beweis, zumindest für die 3 gemessenen PISA-Kompetenzen ist die gemeinsame Schule besser. Aber das ist nicht der Fall. Ja? Alle wirklich schlechten, bei PISA schlecht abschneidenden Länder haben alle die gemeinsame Schule der 10 bis 14-Jährigen ja, oder 10 bis 16-Jährigen zum Teil sogar. Also ist das für mich kein Argument. Und genau,
für Finnland stimmt das jetzt nicht wahrscheinlich, oder?
Nein, Finnland liegt vor.
Ja. Aber ich meine, ich würde vielleicht nachher noch gemeinsame Schule, vielleicht kommt es auch aus dem Publikum, nehme ich schon an. Die Katastrophe, die konstruiert wird, oder PISA, die Aussagen von PISA, die führen ja doch nie dazu, dass in der Schule was besser wird. Oder die Lehrerinnen haben nicht den Eindruck, dass irgendwas geändert wird. Oder? Materiell auf keinen Fall.
Nein, materiell auf keinen Fall, aber es ändert sich schon einiges. Ja? Und ich glaube eben nicht zum Besseren. Also es ändert sich zum Beispiel die Prüfungskultur. Mhm. Es hat davor PISA keine Multiple-Choice-Tests gegeben an einem wirklich seriösen österreichischen Gymnasium. Ja? Und jetzt? Wie schaut es jetzt aus? Mhm. Ja? Und alles das, weil wir über PISA diese angelsächsische Prüfungsmethoden übernommen haben, die weder unserer Kultur noch unserer Tradition und übrigens auch nicht meiner Prüfungstheorie entsprechen. Ich weiß, es gibt bestimmte pragmatische Gründe, warum man das einführt. Es ist leichter, schneller zu korrigieren. Man kann sogar einem Computer überlassen, das zu korrigieren. Prüfungsbögen können elektronisch ausgewertet werden. Bei Massenstudienrichtungen geht es gar nicht mehr ohne dem. Ich habe gesagt, also, solange ich die Verantwortung für eine Lehrveranstaltung habe, werde ich keine Multiple-Choice-Tests durchführen in der Philosophie. Das widerspricht jeder Idee tatsächlich von Denken. aus. Ja? Aber das ist eine Prüfungskultur, die haben wir jetzt. Ja? Das, was dann jetzt auch bei der letzten Deutschmatura aktenkundig geworden ist und was auch in der Öffentlichkeit zu einem Hohngelächter geführt hat und zum Rücktritt zweier Bifi-Direktoren, das völlige Entkontextualisieren von Prüfungsfragen. Auch das hat uns PISA vorgeführt. Ja. Bei den Lesetests, die PISA gemacht hat, finden sich sozusagen gleichrangig nebeneinander alle Arten von Textsorten, so wie Wurstsorten in einem Supermarkt, alles nebeneinander. Und dann gibt es natürlich auch literarische Texte. Ja? Und bei internationalen Tests kann ich natürlich literarische Texte nicht mehr kontextualisiert abfragen, auch nicht irgendwie, worum geht es da in so einem Roman und dergleichen mehr, sondern wirklich nur so sinnleer oder so sinnentleert auf sozusagen den literarischen Kontext völlig außer Acht lassendes vermeintliches Textverständnis, das dann das so aussieht, dass dann etwa aus einem 500-Seiten-Roman wie Marquez 100 Jahre Einsamkeit eine Seite herausgenommen wird, der Proband überhaupt keine Informationen natürlich bekommen darf, worum es hier eigentlich geht, ja, so wie bei der Schnecke von Manfred Hausmann. Ja, keine Ahnung, wann der geschrieben wurde, warum der geschrieben wurde, wer das war, aus welchem Zusammenhang. Nein, einfach ein Text, wo halt dann geschildert wird, wie ein Mensch auf einem Floß irgendeinen Fluss entlang schippert und das Ufer beobachtet und sich überlegt, ob das jetzt, was er dort sieht, Papageien sind oder Panther sind oder Jaguars sind. Und dann sind halt diese Erschließungsfragen. Ja? Was sieht diese Figur am Fluss? Papageien, Jaguars, Kängurus oder irgendwas? Kreuzt das Richtige an. Ja? Natürlich, wenn ich das für eine Testkultur halte und das dann an Schulen einführe, hat sich durch PISA verdammt viel geändert. Ja? Und zwar meines Erachtens wirklich zum Negativen. Die Frage, und es gibt ja tatsächlich auch offizielle Empfehlungen unseres Bildungsministeriums, Tests genau nach diesem PISA-Modell durchzuführen. Man bereitet die Kinder dann besser auf dieser PISA vor, das stimmt schon, aber man sozusagen deformiert und reduziert damit oder vergewaltigt, würde ich fast sagen, jede Idee von Bildung.
Die Frage ist, wer trägt Verantwortung dafür? Gibt es überhaupt jemanden, der hier möglicherweise kompetent und damit zu allem fähig ist?
Das Interessante ist, dass gerade bei diesen Fragen die Verantwortlichen namentlich genannt werden können. PISA ist ein OECD-Unternehmen. Die Personen, die das betreiben, die Stiftungen, die dahinter stecken, die Unternehmungen, die dahinter stecken, sind ja namentlich bekannt. Wie Sie wissen, wird der PISA von internationalen Testkonsortien erstellt und die Länder, die PISA-Tests machen, müssen ziemlich viel Geld dafür zahlen, um die Lizenzen zu erwerben. Es wird kopiert, dass ein Durchgang PISA-Test Österreich 2 Millionen Euro kostet. Wer je weiß, was 2 Millionen Euro im Bildungswesen bedeuten und wer je weiß, was alles hier eingespart wird, und zwar Beträge, die aber vielfaches unter dem liegen, wird schon aus diesem Grund ein bisschen stutzig werden. Wer weiß, ich habe das auch erst vor ein paar Tagen durch einen Kollegen erfahren, dass der PISA-Koordinator der OECD, Andreas Schleicher, im Aufsichtsrat jener amerikanischen Firma sitzt, die die PISA-Tests entwirft und die wir kaufen müssen. Der wird sich sagen, also unter allen anderen Bedingungen des Geschäftslebens wäre das undenkbar, dass jemand im Aufsichtsrat einer Firma sitzt und gleichzeitig verantwortlich ist dafür, dass 49 OECD-Staaten das Produkt dieser Firma kaufen müssen. Ja? Aber da regt sich niemand drüber auf. Ja? Das sind Namen, die genannt werden können. Und natürlich ist diese Frage, ob man jetzt an PISA teilnimmt, wie man teilnimmt, wie man das auswertet und welche Konsequenzen daraus zieht, ist gebunden an die Namen der österreichischen Bildungsministerin und der Unterrichtsministerin der letzten Jahre. Ist gebunden an das BIFI und seine Direktoren der letzten Jahre, die Verantwortung dafür eigentlich tragen und meines Erachtens für diese vielen Fehlentwicklungen, die das mit sich gebracht hat, natürlich diese Verantwortung nicht wirklich übernommen haben. Ja? Also wer, passiert ja nichts. Die BIFI-Direktoren sind zwar entlassen worden mit Golden Handshake und treiben weiter ihr Unwesen im Bildungssystem.
Ja? Ja, meine Damen und Herren, ich ermuntere Sie nur. Zeit.
Ein paar Minuten.
Ja, ich ermuntere Sie zu Fragen, kurze Stellungnahmen. In anderen Zusammenhängen müssen Sie zuerst 100.000 Unterschriften sammeln, damit Sie Ihre Meinung aus und dürfen. Bitte.
Also in dem Buch finden sich auch etliche, glaube ich, konstruktive Vorstellungen. Es findet sich vielleicht ein Kapitel, aus dem wir jetzt nicht vorgelesen, über die Schule und sozusagen Theorie, kleine Theorie, also so eine kleine Überlegung, was Schule eigentlich im Kontext des Bildungssystems leisten soll. Und vielleicht als kleiner Hinweis, ich fühle mich ziemlich in Übereinstimmung mit jener Bildungskonzeption, wie sie der Schweizer, also deutsch-schweizer Philosoph Peter Bieri vorgestellt hat, in einer wunderbaren Rede, der den Titel gab, wie es wäre, gebildet zu sein. Wir können von Bildung, glaube ich, eh nur noch im Konjunktiv sprechen. Das heißt, es ginge darum, sozusagen einige Ansätze zu entwickeln. Und der Grundgedanke ist derjenige, und den halte ich wirklich für treffend. Wir sollten wirklich, und zwar nicht in einem wertenden Sinne, sondern im systematischen Sinne zwischen Ausbildung und Bildung unterscheiden. Ausbildung ist das, was wir uns an Qualifikationen, an Kenntnissen, an Fähigkeiten erwerben, um ganz bestimmte Ziele damit erreichen zu können. In diesen Ausbildungen können wir auch tatsächlich von anderen geschult werden, eingewiesen werden, trainiert werden, gecoacht werden, was auch immer. Das ist notwendig und das ist wichtig. Nur so können wir irgendeine Rolle in dieser Welt spielen. Aber auf der anderen Seite gibt es Bildung. Und Bildung definiert Peter Bieri als die Art und Weise, wie ich in der Welt bin. Nicht, wie ich ausgebildet bin, nicht, was ich kann, nicht, welche Kompetenzen ich habe, sondern wer ich bin. Wer ich bin und wie ich mein Verhältnis zu mir und der Welt bestimme. Und Bildungsprozesse können in der Art und Weise nur von einem selbst übernommen werden. Das heißt, das, was Schulen und Bildungssysteme zu leisten hätten, das wären die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Menschen in die Lage versetzt, sozusagen in dieser Art und Weise diese Neugier auf sich und die Welt zu entwickeln, die dann wirklich im ursprünglichsten Sinn des Wortes zu einer Selbstformung, Bildung als Selbstformung werden kann. Das ist natürlich jetzt nicht beliebig, weil die Welt, in der wir sind, ist keine beliebige und wir Menschen, die wir sind keine beliebigen. Das heißt, dieses Wechselspiel von Interpretation und Kenntnissen, von Wissen und Ideen ist natürlich notwendig, um diese Welt zu verstehen, um die es geht. Und das wäre für mich der entscheidende Gedanke beim Bildungsprozess, nämlich dieser Begriff des Verstehens. Nicht Informationen sammeln, nicht Informationen verwerten, nicht Informationen anwenden, sondern verstehen. Und alles das, was uns dieses Verstehen ermöglicht, das sollte jungen Menschen nicht vorenthalten werden. Und das gilt für naturwissenschaftliche Zusammenhänge genauso wie für die Frage, also sagen, wann verstehen wir uns, wann verstehen wir andere und wann verstehen wir etwas nicht. Ja?
Bitte. Gibt es noch weitere? Da bitte, ja, sind mehrere. Da hinten bitte zuerst und dann da vorne.
Ich hätte auch eine Frage zu der Vorstellung von einer Bildung, weil ich habe in der Schweiz studiert und unterrichtet am Gymnasium und interessant war, ich war von Erziehungsdirektion angestellt und dabei hatte ich den Eindruck, dass man von mir Wissensvermittlung erwartet. Also von einer Bildung war überhaupt nicht die Rede. Ich habe dann, weil ich anderswo wohne, habe ich dann mich auf Österreich etwas orientiert, war bei den Studenten, Uni Brent, wir wollen Bildung und nicht Ausbildung, oder? Da habe ich mit der Leitung gesprochen, was sie darunter verstehen, oder? Und es war mir nicht so klar geworden, was sie wollen. Ich dachte eher auch so Allgemeinbildung, wobei ich dachte, an der Uni ist dann schon etwas spät, oder? Oder man kann das weitermachen, aber auf eigener Basis, wie Sie sagen, oder aus eigenem Willen. Aber die Ausbildung an der Uni ist schon irgendwie am Platz. Und die verschiedenen Begriffe, die Kompliziertheit, die Sie da vorgetragen haben, kommt mir vor, dass das auch aus der verschiedenen Vorstellung von der Bildung kommt. Oder? Dass jeder ein Segment hat, irgendeine schmale Vorstellung. Ausstellung und die versucht er durchzusetzen und da redet man irgendwie aneinander vorbei. Also die Einigung an dem, was Bildung ist, wäre für all diese Experten sicher wichtig. Das wäre die Basis für das alle Weitere.
Ja, das ist einerseits richtig. Andererseits haben wir, glaube ich, das Problem, dass wir auf der einen Seite den Bildungsbegriff mittlerweile verwenden, um alles damit zu bezeichnen, was irgendwie damit zu tun hat, dass Menschen, egal welcher Altersstufe, egal in welcher Situation sind, dazu verwenden, um sich irgendwas anzueignen. Ja? Kindergärten sind mittlerweile Bildungseinrichtungen, Universitäten sind Bildungseinrichtungen, Volkshochschulen sind Bildungseinrichtungen, das Internet ist eine Bildungseinrichtung, das Fernsehen ist sowieso die beste Bildungsanstalt aller Zeiten. Ja? Das heißt also Bildung, 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 wir reden überhaupt von Bildung, alles ist Bildung. Wir reden nicht mehr von Erziehung, völlig aus der Mode gekommen. Wir reden nicht mehr von Pädagogik, völlig aus der Mode gekommen. Von Unterricht, völlig aus der Mode gekommen. Alles ist Bildung. Wenn alles Bildung ist, ist nichts Bildung. Das ist ganz klar. Das heißt, wir haben das, was früher eine präzise Vorstellung war, zumindest von Allgemeinbildung, ja, die auf der einen Seite bedeutet hat, dass ein junger Mensch sozusagen in den wichtigsten eine wissenschaftliche Vorbildung bekommt in den wichtigsten Fächern, in den wichtigsten Disziplinen, den wichtigsten Erkenntnissen unserer Kultur, dass er die damit verbundenen Kulturtechniken beherrscht und die Möglichkeiten hat, dann selbstständig sich weiter Wissen anzueignen, dass Bildung darüber hinaus etwas zu tun hat, darauf haben Sie jetzt angespielt, dass Bildung darüber hinaus etwas zu tun hat mit einer Persönlichkeitsentfaltung, mit Charakter, mit Kultivierung. Ja? Das war einmal selbstverständlich. Und dadurch, dass wir den Bildungsbegriff so inflationär verwenden, ist es natürlich nicht mehr selbstverständlich, sondern muss immer erst wieder in Erinnerung gerufen werden. Aber so schwierig ist das gar nicht. Sie können ja sich selber überprüfen. Ja? Wir reden zwar ständig von Bildung, und das ist ganz, ganz toll, ja? Aber wir reden kaum mehr oder wir wagen kaum mehr die Frage zu stellen, was ist ein gebildeter Mensch? Und Sie haben sichere Assoziationen dazu und Sie sagen vielleicht von jemandem, also ich finde, der ist wirklich gebildet und das ist ganz sicher niemand, dessen, was weiß ich, Teamkompetenz oder Selbstkompetenz Sie bewundern, sondern weil der Sie beeindrucken kann durch eine Mischung von Wissen, von Persönlichkeit, von Sensibilität, von Aufmerksamkeit, vielleicht auch von einer bestimmten Gelassenheit und Souveränität der Welt gegenüber. Und ich denke, das Entscheidende ist, auf Ihre Frage jetzt bezogen, dass man Bildung und Wissen nicht auseinander definieren kann. Bildung erschöpft sich nicht in Wissen, es gibt aber auch keine Bildung ohne Wissen. Also jemand, der esoterischen Ideologien anhängt, ja, jemand, der sich blenden lässt von irgendwelchen obskuren Konzepten, jemand, der keine, sozusagen auch in einem Wissenssinn keine Ahnung hat, sozusagen wie die Welt in ihren Grundzügen, im Innersten wissen wir es ja ohnehin nicht, aber wenigstens in ihren Grundzügen beschaffen ist, jemand, der sagt, Literatur interessiert mich nicht, Musik interessiert mich, bildende Kunst interessiert mich, Technik interessiert mich nicht, aber ich bin ein gebildeter Mensch, das geht nicht. Ja? Das heißt also, ein bestimmtes Wissen, was ja nie vollständiges lexikalisches Wissen war. Peter Biri schreibt, und das sollte ich wirklich einen bestechenden Gedanken, gebildet, er zeichnet sich dadurch aus, dass er sich einmal intensiv mit einem, er schreibt das so schön, mit einem Reich des Wissens auseinandergesetzt hat, er sich einmal die Erfahrung gemacht hat, was es heißt, genau sich mit einer Sache zu beschäftigen, genau zu denken, und deshalb relativ einschätzen oder abschätzen kann, wie wir, wenn wir deutend, interpretierend, erklärend, verstehend mit unserer Welt umgehen, sozusagen welche Möglichkeiten, aber auch welche Grenzen wir hier haben. Der Gebildete war nie identisch mit einem wandelnden Lexikon, weshalb es auch völlig unsinnig ist zu sagen, weil jeder praktisch ein wandelndes Lexikon ist, der ein iPhone in der Tasche hat, ist jeder auch gebildet. Das war nie das Problem, das war nie das Thema. Informationsbeschaffung war nie das Thema. Ja? Das war früher beschränkt, weil es schwierig war, man musste in eine Bibliothek fahren. Ja? Aber wer in eine Bibliothek gefahren ist, hatte dort alles Wissen seiner Zeit. So wie wir heute, es ist bequemer geworden. Ja? Aber Bildung beginnt dort, wo sich die Frage stellt, was mache ich jetzt mit diesen Möglichkeiten der Informationsbeschaffung? Welche Informationen beschaffe ich mir? Aus welchem Grund? Wie interpretiere ich sie und welche Zusammenhänge kann ich sie stellen? Ja? Und wie bewerte ich sie? Welchen Stellenwert räume ich ihnen ein? Und natürlich ist Bildung immer, deswegen kann man, glaube ich, auch nicht sagen, ich kann Bildung definieren, sondern Bildung ist immer ein Selbstprojekt. Ja? Also es ist immer die Arbeit an sich selber. Und für mich ist, glaube ich, auch das entscheidende Motiv für Bildung ist die Neugier. Ja, die Neugier auf die Welt, die Neugier auf sich, die Neugier auf Menschen, aber auch die Neugier auf Dinge, die seltsam sein mögen. Ja, und das ist ja auch das Schöne, dass es Menschen gibt, die sich für völlig unterschiedlichste Dinge interessieren können. Manche mögen sehr nützlich sein, andere mögen also wirklich irgendwie ganz, ganz seltsam sein, auch bei jungen Menschen. Ja, bei jungen Menschen. Ja. Mein Neffe, der heuer maturieren wird, hat aus irgendwelchen Gründen, die keiner weiß, es war, lag weder im Milieu noch sonst wie, sich begonnen für Geschichte zu interessieren und in der Geschichte für Spezialgebiet Militärgeschichte und in der Militärgeschichte für die napoleonischen Armeen. Und der kann Ihnen jetzt genau aufsagen, sozusagen, welche Bewaffnung, welche Uniformen, welche Rangabzeichen es in der großen Armee Napoleons, die der in Russland sozusagen erfrieren hat lassen müssen, wer es da gegeben hat. Und der will aber nicht Historiker werden, er will Biologie studieren. Ja? Aber also das Nutzen dieses Wissens ist gleich null. Ja? Aber wer je die leuchtenden Augen so eines Knaben, so eines Mädchens gesehen hat, das etwas entdeckt hat, was sie fasziniert, ja, und dann kommt und sagt, aber damit schulst du keine Kompetenz, vergiss es, das kannst du im Internet nachschauen und jetzt gehen wir soziale Kompetenzen schulen. Also es ist ein Verbrechen an der Jugend, so zu agieren und so zu denken und so zu handeln.
Die meisten Lehrerinnen tun das eh nicht. Hier vorne ist noch eine Frage.
Die Hoffnung der Bildungssysteme besteht immer darin, dass die Akteure drinnen, sie das halten, was ihnen vorgeschrieben wird.
Es gibt, was ich gesehen habe, jetzt noch zwei Wortmeldungen. Es gibt nicht mehr lange die Möglichkeit, ich sage es jetzt nur, bitte, da vorne ist eine und dann. Genau, bitte, machen wir die zusammen. Bitte.
Also einen ganz besonderen Reiz Ihres Buches ist für mich gewesen, dass es Fragen aufwirft. Genau der gleiche Reiz, den Sie im Grunde genommen immer ausstrahlen, auch in Ihren Referaten und in Ihren Vorträgen beim Philosophikum heuer zur Verantwortung. Ich denke, das ist ein brillanter Rhetoriker und alle, die zu Ihrem Buch greifen, haben im Hintergrund mehr oder weniger Bildungshintergrund eben. Ja. Jetzt setzt sich aber das Klientel an einer Schule nicht unbedingt nur an Gymnasiumsanwärterinnen und Anwärtern zusammen, sondern aus Kindern aus den diversesten Schichten, Bildungs-, Nahbildungsfern, wie auch immer. Und wir als Lehrende haben die Aufgabe und wahrscheinlich auch das Interesse daran, diesen vielen Unterschiedlichkeiten gerecht zu werden. Ja, wir haben da keine Brücke oder wir finden wenig Brücke zum Ministerium, wir finden wenig Materielles, das uns bestimmte Ausbildungen darüber hinaus im sozialpsychologischen Bereich ermöglicht. Und da möchte ich auch noch kurz einen Gedanken einwerfen, dass die Frage der Bildung und der Bildungsvermittlung eine sehr wichtige ist und es gehört getrennt zu der Erziehungsfrage, die Sie vorhin auch angesprochen haben. Wir Lehrerinnen und Lehrer sind aber immer mehr dazu verpflichtet, aus dieser sehr oft ökonomisch äußerst prekären Situation, in der Eltern leben, diese Erziehung kompensatorisch mit hineinzubringen und möglicherweise auch in Kompetenzen, die Konfliktlösung heißt oder die Verständnis heißt, in einer Klasse mit 20 bis 30, sagen wir nicht mehr, 25 Kindern oder Jugendlichen einzubringen. Und insofern denke ich mal, Ihre Polemik ist brillant, ist herzerfrischend, ist wunderbar. Wann lesen wir denn schon solche Dinge, ja, in einer derartigen Sprache? Andererseits ist, glaube ich, der Ansatzpunkt, etwas herunterzubrechen auf formale Hierarchien von Seiten einer Bildungsinstitution auch gerechtfertigt in Zeiten der Unsicherheit, der ökonomischen Verwirrungen und auch der Auseinanderdriftung von Lebenswelten und des Identitätsverlustes. Das möchte ich nur einfach auch anbringen, Herr Professor.
Ich darf das einfach als Ergänzung auffassen. Ja.
Da hinten war noch eine Frage, bitte.
Also mir würde es schon genügen. Ja. Ich glaube, Bildung ist kein normativer Begriff. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass man so sagen kann, das ist jetzt sozusagen der Katalog dessen, was ein Gebildeter haben soll. Bildung ist eben nicht das gleiche wie ein Kompetenzenkatalog. Mir würde es schon genügen, wenn man den jungen Menschen es nicht verwehren würde, ganz bestimmte Entdeckungen zu machen. Ja, mir würde es schon genügen, wenn man ihnen wieder erlauben würde, zum Beispiel große deutschsprachige und internationale Dichter zu entdecken. Ja, mir würde es schon genügen, wenn man es ihnen wieder erlauben würde, sozusagen Vergangenheit sozusagen zu entdecken und zu erforschen. Im Sinne von, ich will verstehen, woher ich gekommen bin und was das bedeutet und wie diese Welt entstanden ist, in der ich jetzt lebe. Mir würde es schon genügen, wenn man es ihnen ermöglichen würde und nicht systematisch austreiben würde, Neugier entfalten zu können und leben zu können, auf welchem Niveau auch immer. Ja? Das heißt, mir ist ja schon klar, um auf Ihre Wortmeldung noch einmal zurückzukommen, dass es natürlich völlig unterschiedliche Situationen gibt, in der junge Menschen sich befinden, in der Kinder sich befinden. Die Herkunftsgeschichten differieren mitunter sehr, sehr stark. Die Voraussetzungen sind ganz unterschiedliche. Und ich glaube auch nie, sein kann, zu sagen, mit 10 oder mit 14 oder 18 müssen alle auf demselben Niveau sein, alle sich für dasselbe interessieren, alle die gleichen Standards erfüllen. Also Bildungssysteme sind ja keine Fabrik, wo dann ein standardisiertes, normiertes Produkt am Ende herauskommt. Auf der anderen Seite, glaube ich, gehört aber zum Wesen von Bildung, vor allem dann, wenn man sozusagen die soziale und kulturelle Komponente von Bildung berücksichtigt, gehört es natürlich schon dazu, dass ich so ein bisschen eine Vorstellung davon habe, was ich glaube, das ist auch die Verantwortung von Lehrpersonen, ehrlich gesagt, was ich glaube, was ein junger Mensch wissen und können soll, um in der Art und Weise in dieser Welt, an dieser Welt, an dieser Gesellschaft zu partizipieren, dass er irgendwann einmal sein Leben in seine eigenen Hände nehmen kann und nicht ständig von irgendwelchen anderen, die ihm schon sagen, wo es lang geht, abhängig sein wird. Das heißt, wenn Sie sagen, dass das vielleicht zurück in die Zukunft ist oder zurück in die Vergangenheit, also ich halte die Vorstellungen der Aufklärung, ich halte die Konzepte von Autonomie und Mündigkeit als Bildungsziele schlichterdings einfach nicht für überholt. So wie ich übrigens auch die Grundsätze, die Axiome der Mathematik nicht deshalb für überholt halte, weil sie schon von Euklid in der Antike formuliert worden sind. Ja? Und ich glaube, es schadet niemandem, wenn er auch in 50 oder in 100 Jahren sozusagen diese Grundlagen der Mathematik, nachdem wir all unsere schönen technischen Geräte bis heute funktionieren, zur Kenntnis nimmt. Ja?
Danke, es gibt da hinten noch eine Frage.
Ich glaube auch nur noch einen Satz. Ich glaube auch übrigens nicht, dass die großen Tragödien der Antike überholt sind. In unseren emotionalen Konflikten unterscheiden wir uns nicht sehr von Menschen früherer oder anderer Kulturen.
Ja, eine Frage noch da hinten, eine letzte Möglichkeit zum Aufzeigen. Bitte da vorne.
Nein, klar, wir müssen
aufhören. Einmal und ja, wir müssen aufhören. Also, ja, gut.
Volle Säle, so wie heute Abend, und wir leben ja in einer Demokratie, sind wir sicher einverstanden. Welche Ratschläge geben Sie den Lehrern, den Eltern, den Bürgern?
Da gibt's noch. Also auf das gibt es sicher nur eine kurze Antwort.
Wie retten Sie die Welt? Ja.
Bitte.
Ich wollte noch fragen zu dem, welche Menschen haben eigentlich die Möglichkeit, habe ich jetzt selber nachgedacht, aus eigenem Willen sich zu bilden, die Zusammenhänge zu erkennen und so weiter. Wir haben vor ein paar Tagen im Vorarlberg war Bildung Polaris, eine Veranstaltung, ja, habe ich teilgenommen. Und da hat es auch eine Diskussion in der Gruppe gegeben, welche verschiedene Arten von Bildung in der Grundschule und dann Berufsbildung und freie Weiterbildung und so weiter. Dort geht aber die Kinder in der Schule haben ja nicht die Möglichkeit, oder? Die müssen lernen, was ihnen vorgelegt wird. Und nachher geht das mit der beruflichen Bildung, da hatte ich keine Ahnung, weil ich Hochschule studiert habe. Da geht es so, dass man auch Vorlagen hat, die man erfüllen muss. Also man ist immer unter Zwang. Und erst wo man irgendwie freier wird, dann kann man dazu kommen, dass man aus eigenem Willen und das macht, was ihn interessiert, und selber die Sachen entdecken kann. Sonst kann man natürlich auch sagen, man könnte die Zusammenhänge aufzeigen, und dafür wäre ich, oder? Dass man mehr Sachen im Zusammenhang, nicht wie die Medien heute von einem zu anderem springen, sondern den Leuten, ja, die Zusammenhänge aufzeigen.
Ich versuche kurz zu antworten. Vielleicht sollte man wegkommen immer von diesem Denken sozusagen in Ausschließlichkeiten. Ja? Wir sind alle Wesen, die in einer Welt leben, wo es natürlich Notwendigkeiten gibt, wo es natürlich Forderungen gibt, die wir erfüllen müssen, wo es natürlich Vorgaben gibt, wo es natürlich auch sinnvoll ist, bestimmte Normen und Standards einzuhalten. Sonst könnte man nicht miteinander leben. Bildung heißt auch das Einsehen und akzeptieren. Und auf der anderen Seite sind wir Wesen, die natürlich einen bestimmten Anspruch auf Freiheit, auf Autonomie, auf Selbstbestimmung haben und haben sollten. Und ich denke, ein Bildungssystem ist dann gut, wenn es beide Möglichkeiten anspricht, beide Möglichkeiten offeriert. Das heißt also, auf der einen Seite versucht, Kindern und Jugendlichen klarzumachen, welche Kulturtechniken zum Beispiel beherrscht werden müssen. Ja? Weil wir in einer Welt leben, in der man ohne Kenntnisse und ohne die Fähigkeiten, bestimmte Kulturtechniken zu praktizieren, nicht weiterkommen wird. Ja? Ich tue jemandem nichts Gutes, wenn ich sage, brauchst eh nicht lesen, es genügt dir, wenn du YouTube schaust. Ja? Das ist ein Verbrechen. So etwas kann ich nicht sagen. Also man muss natürlich noch Mittel und Wege suchen, um das, diese Techniken und Technologien so zu vermitteln oder dass das zumindest in dem Maße beherrscht wird, dass ich sagen kann, dann kann er damit was anfangen, dann kann er weitergehen. Aber auf der anderen Seite sozusagen sollte es in allen diesen Bildungssystemen Bereiche geben, wo man das Gefühl hat, hier, und zwar jetzt schon früh an schon, ja, hier gibt es Möglichkeiten, sich selber zu entwickeln, sich selber zu bestimmen, nach seinen Interessen vorzugehen. Ich sehe das nicht, dass das einander ausschließt. Ja, und ich glaube auch, das ist eine Erfahrung und das ist auch ein Prozess, sozusagen früher hätte man gesagt, der Reifung, auch so ein Begriff, der leider aus der Mode gekommen ist, also ein Prozess der Reifung, dieses, wie das Freud genannt hätte, dieses Wechselspiel von Realitätsprinzip und Lustprinzip in Einklang zu bringen. Und ich habe gegenwärtig ja, eben das Problem, dass wir immer von der einen Sache reden und die andere Sache meinen. Wir reden von Individualisierung, meinen aber gerade nicht Möglichkeiten der freien Entfaltung zu offerieren, sondern meinen tatsächlich, Bildung muss an ökonomischen Standards gemessen werden, Bildung muss für die Wirtschaft vorbereiten, Bildung muss konkurrenzfähig machen, Bildung ist entweder ein Wettbewerbsvorteil oder wir können auf sie verzichten. Das ist das Gegenteil von Individualisierung. Ja? Aber wir nennen es Individualisierung. Ja? Das heißt also, dieses ständige Operieren mit Euphemismen, mit falschen Begriffen, mit irreführenden Begriffen, mit wohltönenden Phrasen, die die Wirklichkeit verdünchen und überdecken sollen, das ist es, was mich stört. Und ich denke, es wäre viel klüger, die Dinge beim Namen zu nennen, ehrlich zu sein und bei solchen vermeintlichen Konflikten vielleicht darauf zu achten, dass das keine Konflikte sind, sondern dass es immer um ein Nebeneinander geht. Sozusagen im letzten Kapitel spreche ich darüber. Ja? Bei aller Einsicht in die Notwendigkeit, dass junge Menschen Dinge lernen sollen und lernen müssen, die sie befähigt, später einen Job zu finden, ja, frage ich mich, warum es nicht darüber hinaus oder daneben unmöglich sein sollte, dass die auch in einer Theatergruppe spielen und ganz andere Dinge entdecken, als nur das, was sie vielleicht später zukünftig in der Finanzbranche oder wo sie sonst hingeleitet werden, brauchen können. Warum soll das einander ausschließen? Ja, das ist das. Ich sehe sozusagen die Einseitigkeit, die heute im Bildungswesen vorherrscht, von der Terminologie angefangen, bis zu dieser ständigen Frage, und was wird man, kann man das gebrauchen, wird man das nutzbringend anwenden können. Diese Einseitigkeit ist es das, was mich wirklich ein bisschen auch innerlich aufregt, vor allem, weil ja niemand weiß, was einem mal wirklich nützen wird.
Ja, vielen Dank. Wir haben noch etwas Zeit bis zur Geisterstunde. Wir hören trotzdem jetzt auf. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, für Ihre Lesung
und für Ihre Statements. Ich danke wirklich von Herzen für Ihr zahlreiches Erscheinen und für die engagierte Diskussion. Danke Ihnen.